Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage.
Vor gut einem Jahr, Ende Juni, wurden die letzten Bundeswehrsoldaten aus Afghanistan ausgeflogen. Eigentlich sollten auch die Ortskräfte, die für die Bundeswehr und andere deutsche Institutionen gearbeitet haben, in Sicherheit gebracht werden. Aber das klappt nicht so wie versprochen.
Seit die alte Regierung in Afghanistan zusammengebrochen ist, haben wir viele, viele E-Mails nach Deutschland geschickt. Immer wieder versucht, im Außenministerium anzurufen. Leider antwortet uns niemand. Die deutsche Öffentlichkeit muss das wissen, dass wir wegen unserer Arbeit für Deutschland in Gefahr sind und nun ignoriert werden.
Das sagt Hussein, der sich in einem Keller in Kabul versteckt halten muss, weil die Taliban ihn suchen. Hussein werden Sie gleich näher kennenlernen in der Reportage von Luise Sammann. Und die beginnt im Büro einer Organisation, die das angeblich Unmögliche möglich macht, nämlich Leuten wie Hussein zu helfen.
Das war jetzt doch nochmal gut. Er kann mir Kaffee und Zucker, das ist immer gut.
Annalena Usman sitzt mit Kaffeetasse in einer Berliner Küche, schließt für einen Moment die Augen.
Es war keine gute Woche, das muss man so sagen. Wobei, ich glaube, wir haben einfach selten wirklich gute Wochen.
Schluck um Schluck nimmt sie aus der bauchigen Tasse. Kaffee und Zucker sollen ihr Kraft für den langen Freitag geben, der vor ihr liegt. Annalena Usman holt ihr Smartphone aus der Tasche. 34 neue Nachrichten steht auf dem Display. Es geht los.
Ich wache morgens auf und das Erste, was ich mache, ist auf mein Handy gucken und gleichzeitig so in schlechten Zeiten, als die Durchsuchungen waren, ja, ich habe Angst manchmal vor dem, was mich erwartet. Ja.
Annalena Usman arbeitet für den Verein Mission Lifeline, der sich seit 2016 in der Seenotrettung engagiert. Seit dem letzten Jahr aber auch in der Evakuierung von deutschen Ortskräften aus Afghanistan. Die 34 Handynachrichten kommen allesamt von dort. Abgeschickt haben sie sogenannte PCP, also Mitarbeiter des Police Cooperation Projects, mit dem die deutsche Entwicklungsorganisation GIZ und das Innenministerium in Kabul bis zum vergangenen Jahr afghanische Polizeikräfte ausgebildet haben. Die beteiligten Ortskräfte leben in Todesangst, seit Deutschland und damit auch die halbstaatliche GIZ ihr Heimatland im August 2021 Hals über Kopf verlassen haben. Für viele von ihnen ist Annalena Usman seitdem die einzige Kontaktperson in Deutschland. Ihre letzte und einzige Hoffnung auf eine Rettung vor den Taliban.
Jetzt sehe ich halt, und ich kenne die Leute wirklich lange, ich sehe halt, dass meine Menschen können einfach nicht mehr. Ja, das sagen mir auch viele, sie geben die Hoffnung auf, ich merke das auch, sie werden immer stiller. Es überlegen manche, sich zu ergeben, ja, manche sagen mir, dann sterbe ich jetzt lieber schnell, als dass es so weitergeht, und es ist momentan ein tägliches Fragen.
Seit bald 10 Monaten verstecken sich die Männer, mit denen sie in Kontakt ist, sitzen mit ihren Frauen und Kindern oder ganz allein in fensterlosen Kellerräumen, immer darauf gefasst, entdeckt und verhaftet zu werden. Auf ihre Anträge, von ihrem ehemaligen Arbeitgeber, der GIZ, ins deutsche Ortskräfteverfahren aufgenommen zu werden und damit im besten Fall evakuiert zu werden, haben die meisten von ihnen bis heute keine Antwort erhalten.
Sie haben Verträge gehabt. Was soll ich Ihnen sagen? Geht, verstummt, gebt auf.
Annalena Usman streckt den Rücken. Der entschlossene Blick in ihren Augen spricht für sich. Genau das wird sie nicht tun. Die rechte Hand greift jetzt zum Handy. Die linke schaltet den grauen Laptop ein. Ein letzter Schluck Kaffee, sie ist bereit. Mit mehr als 200 Menschen in Afghanistan steht Annalena Usman für ihren Arbeitgeber Mission Lifeline in ständigem Kontakt. Auf Twitter, per Mail, per WhatsApp, Signal oder Telegram erreichen sie die täglichen Anfragen und Hilferufe.
Ich weiß, dass gestern was reingekommen ist von einem meiner PCP, aber ich hatte keine Zeit. Ich müsste auch mal gucken. Ich weiß, dass es bei Twitter wieder irgendwie paar Anfragen gegeben hat, paar Meldungen. Ich habe nur irgendwas von ängstlich gelesen, aber ich würde ganz gerne nämlich wissen, was da los ist.
Hello, Miss Annalena. How are you? I hope that you are well. But Miss Annalena, I would like to inform you about two update news from our situation in Afghanistan.
Hussein, dessen richtiger Name anonym bleiben muss, hat sich über den Messenger-Dienst Signal gemeldet. WhatsApp, so erklärt mir Annalena Usman, hinterlässt zu viele Spuren auf dem Handy für einen, der so hochgefährdet ist wie er. Bis 2016 war Hussein Provinzverantwortlicher für das PCP-Projekt der GIZ. Bis heute steht er in Kontakt zu Dutzenden ehemaligen Mitarbeitern und Kollegen, ist immer gut informiert. Die Taliban hätten in bestimmten Provinzen wieder mit der gezielten Suche nach ehemaligen Ortskräften gestartet. Teilt er mit.
Ja, das ist natürlich tatsächlich nicht gut. Ich habe mir schon gedacht, dass irgendwas ist, weil...
Usman greift zu ihrem Handy. Sie braucht mehr Informationen von Hussein. Will wissen, wie aktuell die Warnung ist, welche Provinzen genau betroffen sind.
Ich glaube, er ist gerade online, wenn Sie möchten. Sie wollten ja auch eventuell einen kennenlernen. Er ist, glaube ich, gerade da. Ich würde ihn mal fragen.
My friend, tippt sie in ihr Handy. Und dann, are you in a safe place? Can I call you? Hoffnungsvoll starrt Annalena Usman auf ihr Smartphone. Ob die Nachricht durchgeht? Das Internet in Afghanistan ist schlecht in diesen Tagen. Anrufe sind tagsüber kaum noch möglich. Nachrichten treffen häufig erst Stunden später ein. Heute klappt es. Hussein scheint an einem sicheren Ort zu sein.
While the Taliban had took over our province on that time, I including my family escaped from.
Detailliert beschreibt er, was er über die aktuellen Durchsuchungen weiß, welche Provinzen betroffen sind, wie viele Verhaftungen es bereits gab. Ob die deutsche Journalistin ihm ein paar Fragen zu seiner Situation stellen darf, fragt Annalena Usman zum Schluss. Als Antwort kommt ein hochgestreckter Daumen. In den nächsten Tagen werden Hussein und ich Dutzende Audionachrichten austauschen. Der Afghane, der irgendwo in einem Keller in Kabul sitzt, weil er einst für die GIZ an der Ausbildung afghanischer Polizisten mitgewirkt hat, wird für einige Zeit zu meinem ständigen Begleiter.
I am under the following of the Taliban, while they took over on August 21.
Als die Taliban am 21. August die Macht in Afghanistan übernahmen, kamen sie, um mein Haus zu durchsuchen. Dabei fanden sie Dokumente, die auf meine Arbeit für die Deutschen hinwiesen. Ich war gerade nicht zu Hause. Aber seitdem kamen sie wieder und wieder und fragten meine Verwandten nach mir. Wo ist er? Bringt ihn zu uns. Er hat für die Ausländer gearbeitet, hat die Feinde des Islam unterstützt. Seitdem verstecke ich mich. Ich kann nie mehr als einen Monat an einem Ort bleiben. Nur so überlebe ich.
My place regularly, I am till now survived. They cannot arrest me. They cannot.
Thank you very much for your message. I'm very sorry to hear all this. It's hard to imagine what you are going through. How can you at all survive under these conditions?
I cannot work. I cannot.
Ich kann nicht arbeiten, kann kein Geld verdienen. Meine Frau und ich haben unsere Jobs verloren, als die Taliban kamen. Genau wie all meine Kollegen auch. Seitdem sind wir nur damit beschäftigt, zu überlegen, wo wir uns verstecken und wie wir ihnen entkommen können. Wir leben in großer Armut. Unsere Kinder bekommen nicht genug zu essen. Einige könnten in den nächsten Monaten am Hunger sterben, weil wir nicht wissen, wo wir genügend Essen für sie herbekommen sollen. Und all das, weil wir für die GIZ gearbeitet haben, für die westlichen Länder, für Deutschland.
Because of being colleagues or helped the western countries. Germany.
Was Hussein mir in seinen Audionachrichten erzählt, beschäftigt mich oft noch Stunden und Tage später. Annalena Usman hat in den letzten Monaten hunderte solcher Berichte gehört. Dazu Bilder gesehen von gefolterten, getöteten Menschen. Auch Kindern. Gewöhnen, sagt sie, kann man sich daran nicht.
Also dieses ganze Leid, ja, die Menschen, die misshandelt wurden, die Menschen, die seit Monaten, ja, die, was das mit Menschen macht, seit Monaten so dazusitzen. Und es müsste einfach alles so nicht sein. Nicht in dem Ausmaß, nicht über einen so langen Zeitraum.
Annalena Usman schüttelt ratlos den Kopf. Seit Beginn der Ukraine-Krise aber fühle sie sich häufig allein mit den vielen Nachrichten, die sie jeden Tag erreichen. Deutschland interessiert sich nicht mehr für Afghanistan.
Man hat das ja auch gehört in den ersten Tagen des Ukraine-Krieges, dieses, ja, das sind jetzt welche wie wir. das sind Menschen wie wir. Das ist ja ganz viel thematisiert worden. Und die AfghanInnen merken das natürlich auch sehr stark. Das ist auch ein ganz, ganz großes Thema für die. Ich weiß noch, als der Krieg losging, sie haben ja alle gesagt, sie wissen, wie der Krieg ist. Sie beten für die UkrainerInnen. Und dann haben sie irgendwann gesehen, dass aber mit ihnen niemand solidarisch ist. Und jetzt fragen sie mich, sind wir nicht genauso viel wert? Sind wir weniger wert? Was ist unser Verbrechen?
Wie solidarisch die deutsche Gesellschaft mit Kriegsflüchtlingen sein kann, habe auch ich in den letzten Monaten immer wieder erlebt. Am Berliner Hauptbahnhof sah ich Menschen, die Tag und Nacht selbstlos die Erstversorgung von tausenden Geflüchteten aus der Ukraine übernommen haben, während die Politik noch um Zuständigkeiten und Konzepte gerungen hat. Auch in meiner eigenen Nachbarschaft in Berlin-Neukölln waren Bestürzung und Hilfsbereitschaft in den ersten Wochen nach Kriegsausbruch allgegenwärtig. Kaum jemand, der nicht bereit war zu spenden oder aktiv zu helfen. Im Anwohnerchat wurden Zimmer und Wohnungen für Geflüchtete angeboten, Kinderfahrräder aufgemöbelt, Platz in Fußballmannschaften und Kindertagesstätten gemacht.
In this apartment I have a new vision for the things. I have a rest.
In dieser Wohnung habe ich eine neue Perspektive bekommen. Ich bin zur Ruhe gekommen. Ich danke dem Schicksal, dass ich hier wohnen darf, erzählt mir Tanja aus Kropivnitski, die mit ihren beiden Söhnen ganz in meiner Nähe untergekommen ist. Eine Nachbarin war kurz nach der Ankunft der ersten ukrainischen Flüchtlinge spontan zum Hauptbahnhof gefahren, hatte sie dort entdeckt und in ihrer Wohnung untergebracht. Bis heute lebt die Familie dort, erholt sich mit viel nachbarschaftlicher Unterstützung von dem Schock, den der russische Angriffskrieg für sie bedeutet hat. Tanjas Söhne gehen inzwischen in die extra eingerichtete ukrainischsprachige Integrationsklasse. Tanja selbst besucht einen Deutschkurs. Im krassen Gegensatz zu all dem steht, was ich im Herbst 2021 beobachtet habe, als die ersten afghanischen Ortskräfte in Deutschland eingetroffen sind. Auch sie vor einem Krieg geflohen, auch sie mit schrecklichen Bildern im Kopf, auch sie allein und hilfebedürftig. In einer Unterkunft für Geflüchtete am Rande Berlins wurden 215 von ihnen damals untergebracht.
Hier ist der Spielplatz für die Kinder. Hier, meine Tochter ist auch dort. Asra heißt sie.
Asra.
Wa alaikum salam. Sie sagt hallo. Hallo Papa, hallo.
Ja.
Salam, salam. Bugo, guten Tag.
Guten Tag.
Ach, Afri.
Super.
Sie ist 6 Jahre alt. Ja.
Sayed und Faisal, zwei ehemalige Ortskräfte, führen mich durch ein Dorf aus grauen, durchnummerierten Stahlcontainern. Dunkelgrüne Sichtschutzzäune schirmen sie von den umliegenden Einfamilienhäusern und damit vom deutschen Alltag ab. Vor einem Container bleiben die beiden stehen. Faisal bittet herein. 2 Betten, ein kleiner Tisch, dazwischen etwas Platz für Liegestütz und Sit-Ups. Seit gut 6 Wochen sind der 28-Jährige und ein anderer Afghane hier zu Hause.
Es ist nicht leicht, sich ein Zimmer mit jemandem zu teilen, den man nicht kennt. Klar, wir sind alle Afghanen, aber Afghanistan ist ein großes Land. Und wenn du auf so engem Raum zusammenwohnst, hast du immer Angst um deine Papiere, deinen Pass und so weiter.
Faisal zuckt die durchtrainierten Schultern, verlässt den Container, den er, wenn möglich, nur zum Schlafen betritt. Wenige Meter entfernt sitzen mehrere Männer an einer erkalteten Lagerfeuerstelle beisammen. Ein Videojournalist, ein Übersetzer und ein Finanzexperte. Alles ehemalige Ortskräfte der deutschen Bundeswehr in Afghanistan. Zäh fließen die Tage dahin, unterbrochen nur von dem Bringdienst, der 3-mal am Tag Essen serviert. Morgens und abends Scheibenbrot, Käse und Aufschnitt, mittags gekochtes aus großen weißen Eimern. Sayed beschwert sich nicht. Alle hier seien dankbar, dass es überhaupt etwas gäbe. Auch, dass in Deutschland manches länger dauert, weiß er nach 11 Jahren als Sprachmittler für die deutsche Bundeswehr. Und dennoch ist ihm die Ungeduld anzusehen.
Wir müssen für unsere Zukunft, für unsere Kinder was machen. Nicht einfach Essen bekommen, in einem Unterkunft wohnen und einfach so warten. Die Kinder müssen zur Schule gehen, zur Kindergarten gehen und Erwachsenen müssen die Sprache lernen. Wir müssen diese Zeit schneller wie möglich nutzen, weil wir neue Leben in Deutschland beginnen, ganz ein normales Leben.
Wann genau das möglich sein wird, weiß niemand. Jeder einzelne Fall wird von verschiedenen Stellen genau geprüft. Immer wieder musste er die gleichen Unterlagen einreichen, erzählt Zayed. Bei der Bundespolizei, die ihn am Flughafen empfing, beim Jobcenter, beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, beim Berliner Landesamt für Flüchtlinge. Datenschutz und der deutsche Föderalismus seien schuld, hat man ihm erklärt. Zayed lacht. Er weiß trotz alledem, viele seiner ehemaligen Kollegen wären froh, an seiner Stelle in einem Container am Rande Berlins zu sitzen.
Viele Kollegen, viele Ortskräfte sind immer noch in Afghanistan und die haben echt Angst. Und nur die Glück gehabt, die sind hier, die anderen sind immer noch in Kabul, in Afghanistan.
Was Zayed mir vor vielen Monaten erzählt hat, stimmt bis heute. Mehr als 30.000 Afghanen haben in den letzten 10 Monaten eine Aufnahmezusage für Deutschland bekommen, weil sie von der Bundesregierung als gefährdet angesehen werden. Doch nur gut 3.000 von ihnen sind inzwischen mit ihren Kernfamilien in Deutschland angekommen. Der weitaus größte Teil lebt und leidet weiter unter den Taliban, die sie pauschal zu Verrätern erklärt haben. In noch größerer Angst leben die vielen Tausend, die bis heute nicht einmal wissen, ob ihre Anträge auf eine Aufnahme ins deutsche Ortskräfteverfahren überhaupt jemals bearbeitet werden. Zu ihnen gehört Hussein, der mir nach längerer Funkstille wieder Nachrichten aus einem neuen Kellerversteck irgendwo in Afghanistan schickt.
They are searching to find us and make a kill us or prison.
Hussein will raus aus Afghanistan, muss raus. Sein Name steht auf Mitarbeiterlisten der GIZ, die den Taliban inzwischen zugespielt worden sein sollen. Auch gehört er zu den Hazara, einer Minderheit, die die Taliban seit Jahrzehnten verfolgen. All das steht in dem Antrag, den Hussein vor gut 10 Monaten ausgefüllt hat. Doch ob der je in Deutschland angekommen ist, weiß er nicht. Die GIZ, jahrelang sein Arbeitgeber, ignoriere ihn und seine Kollegen, so Hussein.
It is our biggest complaint of GIZ and Germany that they are not in a contact with us, believe me.
Seit die alte Regierung in Afghanistan zusammengebrochen ist, haben wir viele, viele E-Mails nach Deutschland geschickt. Immer wieder versucht, im Außenministerium anzurufen oder die deutsche Botschaft in Afghanistan zu erreichen. Leider antwortet uns niemand. Die deutsche Öffentlichkeit muss das wissen, dass wir wegen unserer Arbeit für Deutschland in Gefahr sind und nun ignoriert werden.
Which kind of human right they are talking about? Which kind of democracy they are talking about? Which kind of law, which kind of the principle, which kind of the humanity they are talking about, that they've put our life in danger but not responding yet. It's scalable.
Annalena Usman kennt Husseins verzweifelte Situation, begleitet ihn und viele andere Betroffene schon lange. Einige von ihnen, deren Anträge auf Evakuierung inzwischen abgelehnt wurden, weil sie angeblich keine direkten Arbeitsverträge, sondern nur sogenannte Werkverträge mit der GIZ hatten, unterstützt ihr Arbeitgeber Mission Lifeline aktuell bei Klageverfahren gegen die deutsche Bundesregierung. Selbst zu klagen, das könnte sich kaum ein Afghane leisten. Und so wartet ein Großteil der ehemaligen GIZ-Mitarbeitenden weiter. Was es dafür mehr als 10 Monate nach Abzug Deutschlands aus Afghanistan für Begründungen geben kann, interessiert nun auch mich. Doch meine Interviewanfrage an die GIZ bleibt erfolglos. Lediglich ein schriftliches Statement sei möglich, erklärt mir eine Pressesprecherin am Telefon. Was ich eine Woche später in meinem E-Mail-Postfach vorfinde, hilft mir nicht, das Vorgehen ihrer Organisation besser nachvollziehen zu können.
Die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ GmbH, unterstützt ihre ehemaligen und aktuellen afghanischen MitarbeiterInnen, die nach Deutschland ausreisen möchten und für die die Bundesregierung eine Aufnahmezusage ausgesprochen hat, mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln.
Heißt es da. Und weiter?
Aktuelle und ehemalige Mitarbeitende der GIZ, die die Zugangsvoraussetzungen zum Ortskräfteverfahren erfüllen, erhalten eine Rückmeldung nach der Prüfung ihrer Gefährdungsanzeige durch die Bundesregierung. Die Rückmeldung erfolgt sowohl im Falle einer Aufnahmezusage als auch im Fall einer Ablehnung.
Wie viele Monate oder gar Jahre eine solche Prüfung im Einzelfall dauern kann, wie Menschen wie Hussein, die ihre Anträge im August 2021 eingereicht haben, diese Zeit überleben sollen, davon steht nichts in dem Statement der GIZ. Annalena Usman zuckt müde mit den Schultern.
Wie viel Personal ist damit noch beschäftigt, dass es seit August nicht möglich war, die Anträge durchzuarbeiten?
2.000 bis 3.000 Personen hat allein das Police Cooperation Project der GIZ in Afghanistan umfasst. Anfang März wurde bei einem Treffen von Innen- und Außenministerium mit in Afghanistan engagierten NGOs erklärt, dass sie in Zukunft als Ortskräfte behandelt werden sollen. 7 Menschen hätten nach ihrer Information eine Aufnahmezusage erhalten, so Annalena Usman. 7 von mehr als 2.000. Ihr Fazit: Deutschland wird seiner Verantwortung nicht gerecht. Und das auch nicht, seit die Grünen mitregieren, die das Thema Ortskräfte als Oppositionspartei noch regelmäßig auf die Tagesordnung setzten.
Erstens, und das haben wir bereits im Koalitionsvertrag deutlich gemacht, ziehen wir gemeinsam Lehren aus dem bisherigen Afghanistan-Engagement.
Noch im Koalitionsvertrag war ein effektives und groß angelegtes Bundesaufnahmeprogramm für Personengruppen angekündigt, die Afghanistan aus humanitären Gründen verlassen müssen. Zusätzlich sollte das Ortskräfteverfahren reformiert werden. Sie sind nicht vergessen, beteuerte Außenministerin Baerbock den Ortskräften kurz vor Weihnachten in einer Rede. Mehr als ein halbes Jahr später harren Tausende von ihnen weiter in dem Land aus, in dem jeder Tag ihr letzter sein könnte.
Ja, ich würde sagen, es fehlt mindestens am Willen. So langsam, muss ich auch sagen, würde ich tatsächlich einen Unwillen attestieren, sich um diese Menschen zu kümmern, die Verantwortung zu übernehmen, die Versprechen einzulösen.
Ja, wir haben jetzt noch den
Was die inzwischen zweite Bundesregierung in Folge nicht schafft oder nicht schaffen will, organisiert die Nichtregierungsorganisation Kabul Luftbrücke in Berlin auf eigene Faust. Aus einem hellen, sympathisch-chaotischen Ladenbüro heraus rettet ein Dutzend jugendlich wirkender AktivistInnen in Jeans und Turnschuhen tagtäglich Menschen aus Afghanistan. Abends, wenn in anderen Berliner Büros längst das Licht ausgeschaltet wird, surrt es in den 3 mit Schreibtischen, Zimmerpflanzen und Laptops vollgestellten Räumen wie in einem Bienenstock. Tarek Alaus gehörte von Anfang an zu dem Team, das vor knapp einem Jahr in einem WG-Wohnzimmer seine Arbeit aufgenommen hat.
Also als die Kabul-Luftbrücke entstanden wurde, das war eine Reaktion auf die Situation in Afghanistan. Das war eine Reaktion auf das Gefühl, dass es mit der Frage der Evakuierung versagt wurde. Und an den Momenten, dann ist das eine Verantwortung der Zivilgesellschaft. Und so ein Verantwortungsgefühl hatte ich vom Anfang an. Es ist auch eine Frage der Einstellung der Person. Für mich als eine migrantische Person oder geflüchtete Person, ich kann nicht nur passiv bleiben und sagen, okay, es ist schlimm, aber kann ich nicht tun. Diese Option habe ich als eine Person, als eine betroffene Person in Deutschland nicht. Viele Menschen haben sich gegenseitig kontaktiert und hat die Idee sich nach und nach entwickelt. Und dann irgendwann sahen wir uns in der Lage, diese Mission anzufangen und Menschen zu evakuieren.
3.000 Menschen, die bereits eine Aufnahmezusage erhalten hatten, brachte die Kabul-Luftbrücke alleine den ersten 8 Monaten nach Machtübernahme der Taliban im August 2021 nach Deutschland. 100 weitere konnten Afghanistan immerhin verlassen, warten seitdem in Pakistan oder Iran auf ihre Weiterreise. Die Kabul-Luftbrücke organisiert für sie Transport und Unterkünfte, beantragt Visatermine bei der deutschen Botschaft, vermittelt Dolmetscherdienste.
Ja.
Zeit für den täglichen Update-Call. Tarek und etwa 10 weitere junge Männer und Frauen versammeln sich um einen Laptop. Per Video schalten sich die verschiedenen Teams in Deutschland, Pakistan, Brüssel und Afghanistan zusammen, bringen sich gegenseitig auf den neuesten Stand.
And we have an update from Pakistan, but from Berlin. Yeah. Vanessa will do it.
Hi. Hello. Pakistan now in the headquarters in Berlin, and I'm very happy to be here and see all of you.
Es geht darum, wie man die Busse am besten füllt, mit denen Afghanen mit Aufnahmezusage über die Grenze nach Pakistan gebracht werden. Um Visa-Anforderungen bei der deutschen Botschaft in Islamabad, um die rechtliche Situation von Kindern ohne Pass oder die jüngsten Bewegungen im Bundesinnen- und Bundesaußenministerium. Lotte Agger, Pressesprecherin der Kabul-Luftbrücke, steht in Jeans und weißen Turnschuhen etwas am Rand, hört genau zu.
Wie viele Teams habt ihr?
Jetzt muss ich selber zählen. Cases, Advocacy, Media, Heads, also das ist ein bisschen Koordination eigentlich. Und Operations, ich würde sagen, so, und Fundraising, so 6 Teams. Dann wir Leute in Pakistan, in Afghanistan und in Deutschland stationiert. Wir koordinieren uns alle sozusagen tagtäglich, damit Evakuierungen über den Luft- und Landweg stattfinden können.
Gut 20 Minuten dauert der Update-Call. Dann wendet sich jeder und jede wieder der Arbeit zu. Charlotte vom Cases-Team klickt auf den Aktualisieren-Button in ihrem E-Mail-Postfach.
Also gerade siehst du da so, wir haben 1300, 400 ungelesene E-Mails. Die Leute schreiben einfach Hilfe, 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 Request for Evacuation, Help Request, Need Help. Hunderte von E-Mails von Leuten, die Unterstützung brauchen bei der Evakuierung, die Fragen haben, wie die Bürokratie läuft oder die noch keine Aufnahmezusage haben, wie man eine beantragen kann. Wenn die eine haben, dann brauchen die auch weiter Unterstützung für weitere Schritte. Und wir bekommen all diese Mails und versuchen, die zu beantworten.
Weil das nicht immer in persönlicher Form möglich ist, hat das Cases-Team Kategorien angelegt, in die sie die Anfragen einordnen und gegebenenfalls gesammelt beantworten. Charlotte zeigt auf die bunten Marker in ihrem E-Mail-Programm. Menschen aus der LGBTQ-Community, Familienzusammenführungen, Anfragen von Menschen mit und ohne Aufnahmezusage. Todesangst haben sie alle.
Also das hat ein bisschen den Effekt, dass man sich härtet oder dass man ein bisschen stumm wird. Natürlich liegen mir die Fälle am Herzen, aber ich muss irgendwie empathisch sein, aber professionell empathisch. Also so ein bisschen schwierig zu erklären.
Fest steht, auf Dauer könne man den Job nicht machen, sagt Charlotte. Ende des Monats will sie deswegen bei der Kabul-Luftbrücke aufhören. Zumindest für eine Weile will sie eine Arbeit annehmen, die weniger belastend ist. Diesen Wunsch höre ich im Laufe meiner Recherchen von vielen, die sich seit Monaten mit dem Leid der Menschen in Afghanistan beschäftigen. Bei ihnen, so meine Beobachtung, wächst seit einiger Zeit neben dem Mitgefühl vor allem die Wut. Die Wut darüber, seit Monaten und bis zur eigenen Selbstaufgabe etwas zu tun, was eigentlich in der Verantwortung der Bundesregierung läge. Etwas, das sehr wohl möglich ist, wie jede einzelne durch zivile Akteure evakuierte Ortskraft beweist. Einige Tage nach dem Besuch bei der Kabul-Luftbrücke erhalte ich eine SMS.
Hey Luise, hier ist Lotte von der Kabul-Luftbrücke. Wenn du flott bist, am Freitag um 19.40 Uhr landet wieder ein Flieger mit afghanischen Evacuees aus Pakistan in Düsseldorf.
Die Menschen, die an diesem Freitagabend in Düsseldorf aus dem Flugzeug steigen, haben es geschafft. Die Anstrengung der letzten Monate, aber vor allem die Erleichterung darüber, deutschen Boden betreten zu dürfen, ist ihnen anzusehen. Lotte Agger steht etwas abseits am Gate, fährt sich mit der Hand über die Augen.
Ich bin jedes Mal wieder berührt, weil das einfach hinter jeder Person, hinter jedem Augenpaar, was mich anguckt, steckt so eine unfassbare Geschichte und so viel unfassbar Erlebtes. Und ich bin jedes Mal erleichtert und froh und gleichzeitig, es ist auch so ein sauer-süßes Gefühl, weil ich weiß, dass die meisten Menschen erst mal in eine Erstaufnahmeeinrichtung kommen. Der ganze Stress erst hier losgeht, also sie sind dann in Sicherheit, aber dann kommen die Behördengänge, Ausländerbehörde.
Lotte Agger weiß, als anerkannte Ortskräfte brauchen die afghanischen Evakuierten, ähnlich wie Ukrainerinnen und Ukrainer und im Gegensatz zu fast allen sonstigen Kriegsflüchtlingen, kein jahrelanges Asylverfahren zu durchlaufen. Allerdings fehlt den meisten bei ihrem Neustart in Deutschland die große Solidarität, die ukrainische Geflüchtete in diesen Tagen erleben. Viele berichten auch Monate nach ihrer Ankunft noch keinen Kontakt zu Deutschen gefunden zu haben. Und dennoch haben sie Glück gehabt. Unglaubliches Glück. Tausende Afghanen mit Aufnahmezusage harren weiter in Afghanistan oder den Nachbarländern aus. Auf dem Rückweg nach Berlin erreicht mich die nächste Nachricht von Hussein aus Kabul.
We have the contract of GIZ. We had worked in much a dangerous project against the Taliban. And now they are trying to ignore us, and all the PCP staff are very, very angry. Their hearts are changed to stone. They are much angry.
Luise Sammann war das über die schwierige Situation von Ortskräften in Afghanistan und die Frage, warum die einen Flüchtlinge so viel mehr Solidarität erfahren als die anderen. In der nächsten Folge unseres Podcasts geht es um Menschen, die einen riesigen Schritt gemacht haben, die es nämlich geschafft haben, weg von den Drogen zu kommen. Ich bin Ellen Hering, danke für Ihr Interesse. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.